Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen, dem Magazin. Ja, ich bin hier zusammen heute wieder mit Philipp. Philipp sitzt aber nicht in Bochum, sondern in Bramberg beim Trainingslager. Hallo Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich und alle, die zuhören, hier aus Bramberg am Wildkogel in Österreich.
Wie man an dem Hintergrund bei dir schon sehen kann, bist du anscheinend in einer klassischen Pension untergekommen. Diese Holztüren, ach, tolles Ambiente. Erzähl uns doch mal, wie waren denn so deine Eindrücke jetzt im Trainingslager? Was sind die Rahmenbedingungen gewesen? Ist der VfL bisher mit dem Trainingslager zufrieden?
Ja, definitiv. Also in diesem Jahr sind irgendwie alle rundum glücklich, das kann man schon so sagen. In Geis, da war der VfL ja einige Jahre, waren vor allem die Fans immer glücklich, aber die Mannschaft nicht ganz so, weil das Hotel nicht ganz optimal war, der Platz nicht immer im besten Zustand war, gerade wenn es geregnet hat, es gab keinen Kraftraum und so. Also da gab es ein paar Defizite. Dann ist der VfL ja im vergangenen Jahr nach Schäffau gewechselt, nochmal so eine Stunde nördlicher von hier. Das zieht sich also, wir sind auf der Hinfahrt an Schäffau vorbeigekommen. Das ist jetzt also nochmal tieferes Österreich. Und in Schäffau war die Mannschaft eigentlich ganz zufrieden, die Fans nicht ganz so. Und in diesem Jahr hat man dann irgendwie einen Ort gefunden, an dem es für alle passt. Also der Platz ist in einem hervorragenden Zustand. Mit dem Hotel scheinen die Spieler auch zufrieden zu sein. Das ist kein klassisches Hotel, sondern es ist so ein bisschen, die haben teilweise auch so Vierer-Apartments, sogar mit einer kleinen eigenen Küche und so, wobei jetzt fangen jetzt nicht alle an zu kochen, also die werden schon alle noch voll verpflegt, aber es ist so ein Apartmentpark mehr oder weniger. Das ist irgendwie ganz spannend, also ein etwas anderes Konzept in diesem Jahr und ja, für die Fans ist es auch optimal. Man hat eine kleine Tribüne, auf der man auch bei Schlechtwetter sitzen kann oder wenn es wie heute die Sonne so sehr scheint, dass man sonst direkt einen Sonnenbrand kriegt. Also insofern beste Bedingungen, eine Gastro am Platz gibt's auch, da vergnügen sich auch viele, sind ja auch viele VfL-Fans mitgefahren. Also wir reden hier schon über, kann man immer ein bisschen schwer einschätzen, bei manchen Einheiten sind vielleicht nur 100 Fans, bei anderen Einheiten sind dann auch mal 150, 200, je nach dem, was gerade ansteht. Und dann kommen auch schon mal Tagestouristen rüber, die irgendwo in der Nähe Urlaub machen, auch immer. Bei den Testspielen sind es dann noch mal ein paar mehr. Leute, die zum Beispiel aus München extra anreisen oder aus anderen Regionen. Überall gibt es ja irgendwo Bochum und das sieht man dann hier überall an den Kennzeichen, 1848er Kennzeichen aus ganz vielen unterschiedlichen Städten. Doch wird einiges geboten und von daher sind hier irgendwie gerade alle rundum glücklich. Gestern gab es den Fanabend, da waren alle Spieler da, das war auch nicht immer so und haben sich unters Volk gemischt. Also bislang sehr guter erster Eindruck.
Ich meine, ehemalige Trainer haben sich anscheinend auch verirrt. Wie kam es dazu, dass Gert-Jan Verbeek auf einmal beim Testspiel aufgetaucht ist?
Ja, das hat für sehr viel Verwunderung gesorgt, dass Verbeek, ich glaube, zum ersten Mal im VfL-Kontext jetzt aufgetreten ist, seitdem er vor 9 Jahren rausgeworfen wurde, kurz nach dem Trainingslager damals in den Niederlanden. Und der hat aber hier in der Nähe, ich habe kurz mit ihm gesprochen, hat hier in der Nähe eine Ferienwohnung und ja, macht jetzt quasi hier Urlaub und er hat durch Zufall von dem VfL-Testspiel nur erfahren, weil er war hier auf dem Wildkogel, dem Hausberg von Bramberg und hat da einige Präsidiumsmitglieder des VfL getroffen und dachte sich, was machen die denn da? Und die haben einen kleinen Ausflug gemacht und dann hat er erfahren, dass am Abend dieses Spiel ist und so viele sind ja auch gar nicht mehr von damals da. Toto Lucilla hat sich aber sehr gefreut, weil, das hat er mir auch irgendwann mal gesagt, menschlich war Gert-Jan Verbeek nicht der einfachste, logischerweise, aber fachlich sehr gut, hat er viel mitgenommen, auch für seine Trainerlaufbahn. Und die haben sich dann auch noch ein bisschen unterhalten.
Ja, wenn ich an Verbeek zurückdenke, ich glaube, ich ein sehr prägender Spielstil, das, woran ich mich erinnere. Also ich habe selten einen Trainer in der zweiten Liga beim VfL gesehen, wo meine Handschrift so klar erkannt habe. Also auch, wie du sagst, wenn er menschlich nicht immer der einfachste war. Ich glaube, sportlich war es ein super spannender Trainer für eine gewisse Zeit. Deswegen umso schöner, ihn dann auch wieder mal im VfL-Kontext zu sehen. Ja, du hast gerade schon gesagt, was alles gemacht worden ist. Der VfL hat aber auch Testspiele gehabt in den letzten Wochen. Unter anderem gegen Ajax Amsterdam, jetzt am Dienstag gegen Swansea, einen englischen Zweitligisten. Also kein Fallobst. Und in Summe muss man sagen, sind die Testspiele ja gar nicht so schlecht verlaufen. Lass uns vielleicht chronologisch anfangen, das Spiel gegen Ajax Amsterdam. Was hast du aus dem Testspiel so mitgenommen?
muss zugeben, ich war nicht vor Ort. Wir Journalisten durften leider nicht rein. Und das hat Ajax untersagt. Deshalb, die Eindrücke im Stream sind dann logischerweise immer andere, als wenn man es dann live wirklich im Stadion oder vor Ort verfolgen kann. Es war aus meiner Sicht eine Leistungssteigerung auch gegenüber den ersten beiden Testspielen. Auch der von uns ja ein bisschen kritisch gesehene Juan Manuel Bom zum Beispiel hat sich etwas besser präsentiert. Aber generell wirkte die Mannschaft da schon strukturierter, einen Schritt weiter. Also insofern war das aus meiner Sicht gerade auch gemessen an dem Gegner ein guter Test. Man darf Testspiele weder in die eine noch in die andere Richtung, finde ich, überbewerten, gerade auch die Ergebnisse. Weil der VfL hat sich Chancen erspielt, hat jetzt auch nicht eine Fülle an Chancen zugelassen. Insofern war das aus meiner Sicht ein gelungener Test. Wie hast du das gesehen?
Sehr ähnlich, also eine ganz klare Leistungssteigerung gegenüber den ersten Testspielen. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut sich Grimaldi mittlerweile eingefügt hat. Ja, der ist körperlich nicht der Stärkste, das muss man so sagen. Er nutzt aber sein Stärkenprofil mittlerweile, finde ich, sehr, sehr gut. Savas für mich weiterhin die positive Überraschung, auch gegen Ajax sehr, sehr gut gespielt. Olsen ist für mich gerade so ein bisschen Licht und Schatten. Offensiv sehr, sehr guten Impact, teilweise starke Läufe. Defensiv, finde ich, gibt es durchaus Situationen, wo er sich noch steigern muss. Aber alles in allem war das gegen Ajax, glaube ich, eine sehr, sehr gute Leistung. Was man halt aber immer auch sagen muss, sobald es dann anfängt, dass alles durchgewechselt wird, sind natürlich der Mehrwert und die Eindrücke, wie man aus den Spielen zieht, eher gering. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass mittlerweile ja fast 60 Minuten eigentlich immer schon so eine erste Elf mittlerweile sich so ein bisschen zumindest rauskristallisiert hat. Und deswegen, ja, also wie du es gesagt hast, schon eine sehr, sehr klare Leistungssteigerung.
Ja, was du gerade gesagt hast, dass sich so eine Art Startelf herauskristallisiert, das ist ja auch der klare Plan von Uwe Rösler. Also dementsprechend verteilt er jetzt auch Einsatzzeiten. Gegen Swansea haben dann viele 60 Minuten gespielt, die der potenziellen A-Elf zuzurechnen sind, andere wiederum haben nur 30 Minuten gespielt. Und da sind wir jetzt eigentlich auch so bei diesem Test, der mir persönlich gut gefallen hat, weil man sehr wenige Chancen hinzugelassen hat, aber auch gleichzeitig vorne Chancen kreiert hat und auch ziemlich konsequent war. Also beide Tore waren gut herausgespielt, gut abgeschlossen. Grimaldi, Taz haben nicht nur die Tore erzielt, sondern wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Muss ich generell auch beide loben. Machen das wirklich gut. Berkan Taz spielt wirklich seine Technik gut aus. Man sieht auch, welche Schwächen er hat, nämlich gerade im läuferischen Bereich. Und Uwe Rösler hat ihn ja auch in diesem Test dann irgendwann auf der 8 getestet. Das war aber so ein bisschen der Not geschuldet. Aber grundsätzlich hat das aus meiner Sicht gut funktioniert. Die Vorlage gegeben, hat Tor erzielt. Insofern sehr, sehr guter Eindruck. Und Grimaldi macht's auch gut. Bin gespannt, aber ob er... Testspiele sind ja, was die Körperlichkeit angeht, ja dann auch nochmal nicht das, was du in einem Ligaspiel hast. Er nutzt gerade seine Chance. Er nutzt sie deshalb, weil auf der linken Seite ein Stück weit auch die Alternativen fehlen. Das ist für ihn auch gerade einfach sehr, sehr angenehm, dass er dann auf mehr Spielzeit kommt. Das Gleiche gilt ja auch für Leon Savas. Also gut, der wurde ursprünglich, muss man ja dazu sagen, übrigens schöne Grüße an all diejenigen, die hier auch im Trainingslager sind und den Podcast regelmäßig hören. Ich habe gelernt, manchmal muss man auch nochmal Spieler ein bisschen einführen und erklären, über wen man spricht, weil nicht jeder sofort weiß, wer ist jetzt Leon Savas. Leon Savas wurde eigentlich für die U21 verpflichtet. Rösler hat dann aufgrund der Vakanz hinten links, Wittek, Ragneberg, haben zunächst verletzt gefehlt in der Vorbereitung, hat Uwe Rösler Savas hochgezogen in die Profimannschaft. Er hat da einfach einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn er jetzt gegen Swansea, finde ich, so 3-4 Aktionen auch defensiv hatte, da hat man schon noch ein bisschen seine Jugendlichkeit gesehen. Aber der beißt sich rein und der hat Talent. Und Uwe Rösler hat im Interview mit mir klar gesagt, also den will er jetzt auch erstmal bei den Profis behalten. Und diese Jungen nutzen dann natürlich auch ihre Chance. Ich finde, das war jetzt gerade in diesem Test am Dienstag zu sehen. Hattest du einen ähnlichen Eindruck, Claudio? Oder wie hast du das aus Bochum, beziehungsweise ja, du warst in dem Fall nicht in Bochum, sondern du warst sogar noch unterwegs. Wie hast du das gesehen?
Ja, ich stand im Flughafen in Rhodos und habe das Spiel auf dem Handy geguckt, zumindest bis zur 65., bis das Flugzeug dann durchgestartet ist. Den Rest habe ich mir dann Real Life angeschaut. Ja, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Sehr ordentlicher Auftritt vom VfL. Man sieht, dass langsam die Automatismen drin sind, dass die Laufwege klarer sind. Auf der 8 haben wir meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen Qualitätsproblem. Pannewich fehlt immer noch, ein Bomben ist ausgefallen, angeschlagen. Ja, und danach wird's dann halt schon dünn, ne? Also wir müssen halt Meier und Isbruch direkt zünden, um ja das Niveau dann halt auch spielen zu können. Und da habe ich aktuell noch so ein bisschen so ein Fragezeichen. Allerdings alles andere fand ich schon sehr, sehr stark. Man merkt natürlich, dass Tass der Spieler ist, um den aktuell alles drumherauf aufgebaut ist. Jeder Angriff läuft über ihn, die Pässe sind hervorragend, sucht selber den Abschluss. Bin vom Spieler selber total begeistert. Gleichzeitig habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Was machen wir denn eigentlich, wenn Tasma ausfallen sollte? Ne? Also er ist schon die sehr, sehr zentrale und prägende Figur aktuell und das in einem ja relativ frühen Stadium eigentlich noch der Saison, der Vorbereitung. Und der zweite Punkt, der für mich so ein bisschen auffallend ist, ist, wir haben keinen wirklichen Ersatz für Philipp Hofmann aktuell. Hanslik tut sich sehr, sehr schwer in der Rolle, meiner Meinung nach, ist auch ein ganz anderer Spielertyp, sprich die Statik vom Spiel ist eine andere, sobald dann Hofmann nicht mehr auf dem Platz steht. Da hätte ich aktuell noch so ein bisschen Bedenken, dass das über die ganze Saison funktioniert. Aber um die positiven Dinge auch mal nochmal hervorzuheben, ich freue mich sehr, dass Maxi Wittek zurück ist. Der hat in der letzten Saison, nachdem er dann auf klassischen Linksverteidigerposition wieder eingesetzt worden ist und nicht mehr auf der Schiene eine sehr ordentliche Saison gespielt, wird für uns mit Sicherheit auch eine Verstärkung sein, da nur auf einen jungen Leon Savas zu bauen. Auch Kolmo ist ja auch noch super jung, wird nicht funktionieren. Deswegen nimmt das auch, glaube ich, Druck von den beiden weg. Sie werden trotzdem mit Sicherheit ihre Chance auf Spiel Spielzeit bekommen. Insgesamt sehr ordentlicher Auftritt und man muss dazu sagen, ein Spieler hat ja auch noch gar nicht gespielt, den der VfL in der vergangenen Woche verpflichtet hat, Karol Metz, Innenverteidiger, der kommt noch dazu und ist ja jetzt auch kein Spieler, der wenig Qualität mitbringt. Dazu hat man dann immer noch einen Rasmussen, der erst ein paar Minuten gespielt hat, der auch angedeutet hat, was für eine Qualität er mitbringt. Also mein Bauchgefühl ist für das frühe Stadion, in dem man gerade eigentlich noch ist, und wir sind ja auch als Bochumer Leid geprüft in den letzten Jahren, dass Verpflichtungen relativ spät getätigt worden sind, der Kader sehr lückenhaft war. Ich finde, grundlegend kann man eigentlich sagen, nach den Testspielen jetzt, wir sind verhältnismäßig weit in der Vorbereitung. Wir haben einen Kader, der relativ weit ist. Klar, es gibt noch Lücken, aber ich habe aktuell nicht das allerschlechteste Bauchgefühl, um das so zusammenzufassen nach den Tests.
Du hast jetzt sehr viele Themen angeschnitten. Vielleicht gehen wir nochmal auch ein Stück weit ins Detail. Also gerade was auch die Eindrücke der Neuzugänge angeht, das ist ja auch im Sommer immer großes Gesprächsthema. Ich denke, Berkan Taz hinterlässt eigentlich jetzt im generellen Eindruck in allen Testspielen. Habe ich ja auch schon angedeutet, technisch sehr, sehr gut aufgestellt, schießt auch mal aus der zweiten Reihe, gibt Vorlagen, ist jetzt auch heute wurden Standards trainiert. War da auch präsent und immer wieder derjenige, der die Bälle reingeschlagen hat, auch mit einer guten Präzision. Das wird eine Schlüsselpersonalie. Ich hab gestern mich so ein bisschen dazu hinreißen lassen, hier im Trainingslager ihn mit Zvečko Misimović zu vergleichen. Das ist deshalb ein bisschen problematisch, weil das natürlich auch gleich Erwartungen weckt. Aber generell bringt der fußballerisch eine ganze Menge mit. Da muss man aber schlussendlich schauen, wie er sich dann in der zweiten Liga zurechtfindet, wie er mit dem Tempo klarkommt. Und aus meiner Sicht ist er ein ganz klarer Zehner, der auch auf keiner anderen Position spielen sollte. Also das unterscheidet ihn ja auch ein Stück weit von Francis Onyeka. Onyeka war ja auch mal auf der Acht unterwegs, hat sogar mal als Stürmer vorne gespielt.
Neuner, ja.
Das ist nochmal ein klarer Unterschied. Aber da sind wir eigentlich so ein bisschen auch bei zwei Positionen, die mir so ein bisschen Sorgen bereiten. Angriff hat man eigentlich mit Hanslik jemanden geholt, der Zweitliga-Erfahrung mitbringt und der an sich auch ein interessanter Spieler ist. Ich finde trotzdem in den Testspielen war er noch nicht so da, wirkte fast wie so ein kleiner Fremdkörper. Das gefällt mir jetzt auch noch nicht so ganz. Ich muss aber dazu sagen, es kann natürlich sein, dass noch ein junger Spielertyp, ich sag mal, ein junger Philipp Hofmann noch dazukommt, aber Stand jetzt ist das eher unwahrscheinlich. Also dann der VfL plant auch aus wirtschaftlichen Gründen mit einem etwas kleineren Kader. Und wenn, wäre das überhaupt eine Personalie, die man vielleicht nochmal Ende August angeht, aber jetzt nicht akut. Also Hofmann, Hanslik, das sind die beiden, die vorne für die Sturmspitze zur Verfügung stehen. Aber um bei den Neuzugängen zu bleiben, Claudio, also wer fällt dir denn noch positiv gerade auf?
Er fällt mir positiv auf. Çokay, Enes Çokay, ich kann den Namen, Çokay ist die richtige Aussprache, oder? Ich muss sagen, ich hatte eine sehr kritische Erwartungshaltung gegenüber ihm. Finde, er macht das allerdings in seiner Rolle aktuell wirklich gut. Sehr, sehr laufstark, zweikampfstark, weiß genau, wie er sich positionieren muss, lässt sich gut zwischen die Abwehr fallen. Da muss ich sagen, war ich vermutlich ein Stück weit auch zu kritisch. Bisheriger Eindruck ist relativ ordentlich.
Sehe ich ganz genauso. Also ich war ja auch skeptisch, haben wir auch hier in den Podcast besprochen, aufgrund dessen, wie man auch in Griechenland spielt. Aber bislang ist der erste Eindruck ganz gut. Die Frage ist natürlich dann, wie es in der Liga, wenn du mehr Gegnerdruck hast und wie kommt der Spieler dann zurecht. Also das deshalb sage ich immer, Testspiele nicht überbewerten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber ich habe dich unterbrochen.
Also das wäre ja so mein Eindruck von Enes Çokay gewesen. Tass habe ich ja gerade schon erwähnt, ist für mich bisher der positivste Transfer überhaupt. Bringt 1:1 das auf den Platz, was man sich von ihm erhofft hat, denke ich. Und sehe das auch genauso wie du. Der muss auf der 10 spielen. Also so Experimente wie auch ihn auf die 8 zu ziehen, damit beraubt man ihn einen Großteil seiner Stärke und ist eigentlich eher so, auch wenn es so ein Testspiel war, ein Zeichen dafür, wie eng und auf Kante genäht aktuell gerade alles im zentralen Mittelfeld eine Position dahinter ist, dass er da aushelfen muss. Und ansonsten, ich bin gespannt auf Carol Metz, auch wenn er bisher noch nicht gespielt hat. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Werden wir gleich sicherlich nochmal tun. Und unseren zweiten Innenverteidiger, Steinwender, ich muss sagen, der Eindruck bisher, die ersten Testspiele dachte ich so, mittlerweile, finde ich, hat er sich gut reingefunden und traut sich auch mehr zu im Spielaufbau. Also Eindruck bisher von ihm ist jetzt auch nicht unbedingt negativ. Also ich finde, er hat eine klare Leistungskurve, die nach oben zeigt über die Testspiele, und deswegen ist da mein Eindruck auch gar nicht so negativ.
Ja, ich finde, Michael Steinwender ist ein eher unauffälliger Spielertyp. Also der spielt sehr sehr zurückhaltend, geht jetzt nicht so ein ganz großes Risiko, aber macht das mit einer gewissen Souveränität, und der ist auch gesetzt als rechter Innenverteidiger für den Start. Das kann man jetzt schon sehen, auch so wie Uwe Rösler auf ihn baut. Und dann ist die Frage, wer links daneben spielt. Das wird ein Neuzugang sehr wahrscheinlich sein. Strumpf ist, muss man jetzt sagen, stand jetzt nur Nummer 4 in der Innenverteidigung, wurde klar verdrängt, das war aber auch das Ziel, wenn in der Verteidigung andere Spieler zum Einsatz kommen, als das in der vergangenen Saison der Fall war. Und jetzt kämpfen Karademir und Metz um diesen Platz. Karademir, finde ich, hinterlässt einen ganz guten ersten Eindruck. Klar, auch in den Testspielen hatte er hier und da mal ein paar Wackler, aber es ist auch ein höheres Niveau für ihn. Aber jetzt gegen Swansea, finde ich, hat er das gut gemacht. Und bei Carol Metz ist es ja so, er kommt mit einem gewissen Trainingsrückstand hier. Ja, also er hat jetzt auch ein bisschen extra schuften müssen, und er wird jetzt gegen Bremen das erste Mal zum Einsatz kommen, und da wird sich dann zeigen, wie weit er schon ist, und er ist aber klar als Führungsspieler, als Stammkraft eingeplant, und ja, dann gehe ich davon aus, dass er früher oder später dann auch in der Liga beginnen wird. Ob das jetzt gegen Hertha der schon der Fall ist oder später, muss man dann mal sehen. Also er ist fit, es wurde ja auch vielfach im Zuge des Transfers diskutiert, also fit im Sinne von körperlich belastbar, aber ihm fehlt die Spielpraxis. Das muss man noch dazu sagen. Er war jetzt länger raus aus dem Training und wird jetzt eben gerade herangeführt. Und da muss man schauen, ob das eben für das Spiel gegen Hertha reicht. Muss schon überlegen, welche Neuzugänge haben wir denn vergessen. John Manuel Bohm ist aktuell noch ein bisschen angeschlagen. Ja, wir haben ihn auch ein bisschen kritisch beleuchtet zuletzt. War jetzt ein bisschen raus. Auch da habe ich den Eindruck, er ist eben noch nicht so ganz bei 100%. Es ist, er muss reinkommen, hat auch hier ein etwas anderes Trainingsniveau als in Dänemark, habe ich mir sagen lassen. Also insofern, ja, da gibt es dann schon bei dem einen oder anderen auch mit Blick auf den Stab Fragezeichen. Also du hast es ja gerade gesagt, der VfL ist auch, was die Kaderplanung angeht, relativ weit. Aber es gibt, finde ich, schon ein paar Fragezeichen bei potenzielle Stammspieler. Boltmann später eingestiegen, Wittek später eingestiegen, Pannewig gerade trainiert aktuell nicht richtig mit, hat einen Rückschlag erlitten, beziehungsweise jetzt eine etwas andere Problematik. Mbom hat jetzt in dieser Woche aussetzen müssen, ist jetzt erst wieder eingestiegen. Metz, also da kommen einige zusammen, die normalerweise auch Kandidaten für die Startelf sind und muss man mal gucken, wie sich das Puzzle dann am ersten Spieltag sortiert.
Ja, sehe ich in den meisten Punkten genauso. Ich würde noch einmal ganz kurz auf die Innenverteidigung zurückgehen. Karademir, ja, in Teilen positive Eindrücke, in Teilen, finde ich, sieht man schon noch, dass das Niveau eben für ihn deutlich höher ist und er sich strecken werden muss. Zu Metz möchte ich vielleicht noch mal ein, zwei Worte sagen, weil der Transfer ja auch relativ große Wellen geschlagen hat, die Kommentare nicht ganz so positiv waren. Das Thema Erwartungshaltung im Umfeld. Ich glaube, der VfL hat sich nicht den ganz großen Gefallen getan, davon immer vom Keyplayer zu sprechen. Es wurde nie eine Altersstruktur oder irgendwas dazu gesagt. Es wurde immer nur vom Keyplayer gesprochen. Nun ist es aber einfach so, wenn man von so einem wichtigen Spieler spricht, dass dann der durchschnittliche Fan wahrscheinlich daran denkt, dass ein 33-jähriger Spieler kommt, der in den letzten 2 Jahren auch noch eine gewisse Verletzungshistorie hatte. Jetzt muss man das Ganze natürlich auch ein Stück weit einordnen. Die Patellasehnenproblematik, die Metz hatte, war seine erste größere Verletzung überhaupt in seiner Karriere. Sprich, das ist kein Spieler, der immer wieder durch Verletzungen aufgefallen ist. Wenn man, egal mit wem man spricht bei Pauli, es wird nur positiv über ihn gesprochen, sowohl was sein fußballerisches Niveau angeht, aber auch was die Menschen Komponente angeht. Gleichzeitig kann ich aber auch die Fans beim VfL verstehen, wenn wir im letzten Jahr die Thematik mit Kevin Vogt hatten, der ja mit einer ähnlichen, der ähnlich geframed worden ist als Keyplayer, auch etwas älter Führungsspieler und dann halt irgendwie 3/4 der Saison nicht zur Verfügung steht, dass da ja der ein oder andere Fan so ein bisschen gebrandmarkt ist von, das kann ich nachvollziehen. Ich finde es schade, weil Carol Metz dadurch jetzt so einen gewissen Rucksack sicherlich bei dem einen oder anderen auf hat und das ja anders gesehen wird als ein anderer Spieler. Trotzdem glaube ich, und das ist mein Bauchgefühl bei Carol Metz, wenn er fit bleibt, wenn er sein Leistungsniveau erreicht, dass es eine der positiven Überraschungen in der kommenden Saison werden kann. Dass er als Keyplayer geframed worden ist, dafür kann er nichts, aber er kann durchaus diese Rolle ausfüllen. Deswegen, ja, und um auf den Bomb noch kurz zurückzukommen, ich glaube, da haben wir gerade schon mal, habe ich es kurz angedeutet, dass ich glaube, dass die 8 aktuell eine Position ist, wo wir ein bisschen Probleme haben, klar, natürlich auch durch den Ausfall von Pannewig. Aber wie gesagt, ich fand Bomben in den bisherigen Testspielen auch nicht so ganz stark, wirkte nicht komplett austrainiert auf mich. Ist mein subjektives Empfinden, kann ich mit falsch liegen. Ich weiß allerdings nicht, ob er aktuell die Idealbesetzung für diese Position ist, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ja, vielleicht auch noch mal kurz zu Metz. Also ich habe mit Uwe Rösler auch über diese Personalie gesprochen und der war total glücklich, dass dieser Spieler da ist. Also man muss auch dazu sagen, der VfL hat sehr viele Optionen auch auf dieser Position abgeklopft. Also ich weiß auch von, ich kenne auch Namen, das wäre dann nochmal ein Griff höher ins Regal, wenn man bei dieser Formulierung bleiben möchte, die auch oft gewählt wurde. Aber das war dann unrealistisch. Also man war zum Beispiel an einem Spieler dran, der hat in der zweiten Liga in der vergangenen Saison gespielt. Also dass man sagt, okay, auf einem Niveau, auf dem der VfL Bochum auch unterwegs ist. Er ist jetzt aber bei einem Verein untergekommen, der kommende Saison Champions League spielen wird. Und also so kann es dann eben auch gehen. Und es ist ja nicht so, dass der VfL jetzt sich nur auf diesen einen Spieler konzentriert hat. Aber trotzdem war Metz jemand, bei dem man das Gefühl hatte, das ist realistisch, den kann man bekommen und man ist gleichzeitig von ihm sportlich überzeugt. Klar, ich finde auch diejenigen, ich habe ja im Trainingslager auch viele Gespräche geführt, es sind ja viele Fans hier und man kommt immer wieder in den Austausch, auch über unseren Podcast übrigens. War das auch spannend, unterschiedliche Perspektiven zu sehen. Jemand sagte zum Beispiel, naja, warum hat St. Pauli den denn jetzt gehen lassen? Klar, ich habe dann auch gesagt, St. Pauli will eine etwas andere Altersstruktur in der Innenverteidigung und es war der einzige Vertrag, der auslief in diesem Sommer auf der Innenverteidigerposition. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn er so gut ist, ein Keyplayer bei einem ähnlich starken Verein werden soll, nämlich beim VfL Bochum, warum lässt ihn St. Pauli dann gehen? Also bei St. Pauli ist er wohl nicht mehr gut genug, aber beim VfL Bochum soll er Keyplayer sein. Aber klar, es ist auch immer so, Vereine schätzen Spieler unterschiedlich ein. Das ist auch traditionell so. Also warum ist Simon Terodde damals zum VfL gewechselt? Bei Union hat man ihn anders eingeschätzt als beim VfL. Aber diese Beispiele gibt es immer wieder. Und wenn es ist mal ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und man kann es nie genau prognostizieren. Die einzige Kritik, die ich richtig nachvollziehen kann, ist aber die am Alter. Also ich habe jetzt auch hier mit Verantwortlichen gesprochen und habe mal die These aufgestellt, der VfL wird am ersten Spieltag die älteste Startelf der Liga haben. Also es könnte so sein, kommt ein bisschen darauf an, wer von den Erfahrenen wie Wittek zum Beispiel bis dahin fit wird. Sonst spielt vielleicht ein junger Sabas mit 19, der senkt dann den Schnitt. Aber der VfL setzt eben auf Erfahrung und kann ich nur sagen, das wollen die Verantwortlichen auch sehr gezielt, weil sie sich in den vergangenen Jahren angeschaut haben, welche Mannschaften erfolgreich waren. Es waren oft Mannschaften, die auch eine gewisse Erfahrung im Team hatten. Und sie wollen eben auch über diese Erfahrung dafür sorgen, dass Spieler nicht so schnell wieder wechseln. Also das ist ja auch ein Balanceakt. Also einerseits will der VfL Kontinuität haben, indem er Spieler eher verpflichtet, die so auf die 30 zugehen oder schon darüber hinaus sind, weil die tendenziell weniger wechseln. Gleich andererseits will er natürlich auch Spieler haben, die er weiterverkaufen kann. Das ist so ein bisschen der Balanceakt gerade. Aus meiner Sicht, die Erfahrenen sind da und werden, wenn es sportlich gut läuft, auch über den Sommer hinaus bleiben. Da hat man Kontinuität, da hat man Routine. Aber die Frage ist halt, der VfL genügend Verkauf, potenzielle Verkaufskandidaten auch für den kommenden Sommer hat. Da sind wir nämlich, finde ich, auch noch bei zwei Spielern, die wir noch nicht besprochen haben, nämlich von den externen Neuzugängen Rasmussen und Rakas. Das wären ja theoretisch Spieler, die man, wenn die nicht im ganz, ganz jungen Alter mehr sind, also jetzt kein Lenz, der mit 19, 20 verkauft wird, sondern eben die dann schon im nächsten Sommer 24 wären, aber die trotzdem noch Geld einbringen könnten. Wie war jetzt so dein erster Eindruck von Drakas? Und Rasmussen hat ja auch zumindest sein Debüt gegeben am Dienstag.
Ich glaube, Drakas kann man relativ schnell sagen, feilschneller Spieler, aber ich glaube, der wird noch ein bisschen brauchen, um in der zweiten Bundesliga anzukommen. Also da reicht's mir aktuell noch nicht. Ja, und Rasmussen, ich glaube, Stefan Döring hat ihn ja auch über den grünen Klee gelobt und meinte, dass es in seinen Augen einer der stärksten Transfers der zweiten Liga werden kann. Ich glaube, das Potenzial hat er. Das hat er auch angedeutet in den paar Minuten im Testspiel und er hat eine Top-Ausbildung. Ich glaube, bei ihm wird es komplett darauf ankommen, ob Uwe Rösler ihn mental in die Spur bekommt, er sich aufs Wesentliche konzentriert, voll durchzieht und dann glaube ich, ist es ein Spieler, der extremes Wiederverkaufspotenzial hat und der dem VfL unter Umständen auch eine schöne Summe einbringen könnte. Fußballerisch glaube ich, dass es eine Verstärkung werden kann. Ich finde seinen ganzen Spielstil sehr, sehr spannend, dass es eher ein bulliger Stürmer ist auf den Außen, nicht unbedingt ein kleiner, flinker Dribbler, bringt ja einiges an Masse mit, auch im Oberkörper. Deswegen in meinen Augen erster Eindruck, er hat ja jetzt noch nicht wirklich viel gespielt, guter Transfer, wo alles davon abhängt, wie Uwe Rösler mit ihm klarkommt und umgeht. Was ist dein Eindruck von den beiden?
Ja, Rasmussen hatte jetzt seinen ersten Kurzeinsatz, da hat man auch noch gesehen, ein bisschen Trainingsrückstand, aber er hat fußballerisch angedeutet, was er kann und das zeigt er auch im Training. Und da bin ich ganz bei denen, den muss man ins Laufen bringen und dann kann das sehr gut funktionieren. Drakas, herausragende Schnelligkeit, deshalb hat man ihn auch geholt, weil man sagt, ein schneller Spieler aus der Regionalliga wird genauso schnell sein in der zweiten Liga und diese herausragende Stärke muss er ausspielen, muss er nutzen und man versucht an den Defiziten zu arbeiten. Und ich finde, finde es jetzt ganz spannend, da sind wir wieder beim Thema Kaderplanung. VfL sucht im Grunde ja noch auf zwei Positionen. Im zentralen Mittelfeld ein Achter und man sucht jemanden, der auf dem linken Flügel spielen kann. Eigentlich hat man für den Flügel doch relativ viele Kandidaten. Holtmann, Grimaldi, Miyoshi, Rasmussen, Drakas. Da sind aber auch viele Spieler dabei, da weiß man halt noch nicht, was man so richtig bekommt. Holtmann, wie fit wird er sein? Rasmussen, wie gut kommt er in Gang, wie schnell? Drakas, schafft er es, sich auf diesem Niveau schnell zurechtzufinden? Und bei Grimaldi, das haben wir ja auch schon erörtert. Insofern sucht man da noch jemanden für den linken Flügel. Ich glaube, dann wäre man da aber auch wirklich gut aufgestellt, auch in der Kaderbreite, die vielleicht auf der einen oder anderen Position nicht ganz so gegeben ist, wie zum Beispiel auf der 8. Also auf der 8 finde ich es jetzt gerade auch spannend, hier im Trainingslager viele Gespräche geführt und manchmal auch unterschiedliche Meinungen, auch von Verantwortlichen sogar gehört. Was macht man auf der Position? Also Mats Pannevik wird ja in absehbarer Zeit hoffentlich zurückkommen. Und dann ist er eigentlich gesetzt. Und dann hat man zwei sehr talentierte Spieler dahinter mit Meier und Isbruch, die man natürlich nicht blockieren möchte. Also wenn man jetzt einen weiteren Achter holt, müsste man ja eigentlich jemanden holen, der eher der Ersatz von Pannevik ist. Weil Pannevik will man spielen lassen, um ihn im nächsten Sommer im Idealfall zu verkaufen. Dann man sucht also eigentlich nur irgendwie einen Ersatz für Pannevik, der kurzfristig vielleicht einspringen könnte, aber vielleicht auch gar nicht so viel Spielzeit sammelt. Also es ist schwierig, wenn man jetzt wieder einen jungen Spieler verpflichtet, blockiert man vielleicht die eigenen Talente, die man aufbauen möchte. Findet man erfahrenen Spieler? Ist die Frage, lässt er sich darauf ein, dass er vielleicht nur eher Joker ist? Also gar nicht so einfach, da jemanden zu bekommen. Und man muss auch dazu sagen, er wird jetzt auch in den nächsten Tagen keiner aufschlagen. Ich glaube, Uwe Rösler würde sich das wünschen, weil er eben diesen Bedarf gerade sieht im Mittelfeld. Weil man ja auch zum Ligastart nicht weiß, wer spielt da jetzt. Also Çokay auf der 6, aber wer spielt auf der 8? Spielt da Mbom? Pannevik wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Startet sogar ein Tom Meier, den Rösler aktuell noch vor Lasse Isbruch sieht. Weiß man gerade nicht. Aber es wird zeitnah jetzt erstmal keiner kommen. So ist zumindest Stand der Dinge, weil das jetzt gerade eine schwierige Phase ist, weil jetzt eher die Preise wieder nach oben gehen. Weil kurz vor dem Saisonstart wollen viele Vereine nochmal ihre Lücken füllen. Und da Spieler zu finden, ist deutlich schwieriger, als wenn man jetzt bis Mitte August beispielsweise wartet.
Ich bin auch gespannt, sehe diesen Zwiespalt gerade auch ganz krass. Und ich glaube, alles steht und fällt damit, was man Lasse Isbruch und Tom Meier denn zutraut. Ich finde, bisher spielen sie nicht so dominant auf, wie zum Beispiel Kai Tanenz in der Vorbereitung im letzten Jahr, wo man ja sofort gesehen hat, dass es funktionieren wird. Aber sie hinterlassen eben auch keinen schlechten Eindruck, dass man sofort sagt, boah, das wird gar nicht reichen bei den beiden in diesem Jahr. Deswegen, ich glaube, wie man es macht, macht man es falsch. Aber ich bin gespannt, welche Bewegung noch im Kader drin ist. Und gerade wenn wir auch dann Richtung Ende August gehen, wenn dann die typische Bewegung mal reinkommt bei den Erstligisten, dass da hinten was runterfällt, weil ein Spieler doch was anderes vorgestellt hat und nicht unbedingt in Reichweite des Kaders oder der ersten Elf ist, ob sich da vielleicht noch irgendwo eine Chance ergibt, dass der VfL kurzfristig qualitativ relativ hochwertig ergänzt werden kann und verstärkt werden kann, vor allem mit Blick darauf, dass wir ja auch im September 3 Wochen Länderspielpause haben, wo sie dann auch ein später Neuzugang, auch wenn dann die ersten Spiele schon gespielt sind, sicherlich gut integriert werden kann.
Ja, und aktuell gibt es ja keine Leihe, also es spricht ja auch nichts dagegen, doch nochmal einen Spieler auszuleihen. Klar, es wäre sicherlich auch klug, noch zu gucken, ob man vielleicht auch auf einer dieser genannten Positionen noch jemand findet, der Wiederverkaufspotenzial hat, ihn also längerfristig an den Club bindet. Aber gleichzeitig kann es auch möglich sein, dass man nochmal einen Spieler leiht, weil also niemand wehrt sich ja darauf, Bochum gänzlich gegen Leihen. Das kann ja auch immer eine Chance sein, wirklich dem Kader Qualität zuzuführen, die man sonst nicht bekommen würde. Also ich glaube, da ist noch einiges auch möglich und Trainingslager neigt sich ja jetzt so langsam dem Ende entgegen. Und ja, der Saisonstart rückt dann auch immer näher, noch 2 Wochen und dann geht's gegen Hertha los, Claudio. Wir werden aber vorher auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen, oder?
Das auf jeden Fall. Ich wollte sagen, da ist die Vorbereitung abgeschlossen, dann können wir die einmal Revue passieren lassen und uns über die Hertha unterhalten, die ja aktuell in keiner ganz so guten Situation ist, ohne externen Neuzugang bisher. Also ja, wenn man sich über die Situation beim VfL Bochum beschwert, es gibt auch andere Vereine, wo die Fans teilweise noch härter am Leiden sind. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind durch mit unserer Liste für heute. Lieber Philipp, vielen Dank für das Update aus dem Trainingslager und die ganzen Infos. Ich bin gespannt, wie sich die Vorbereitung weiterentwickelt. Am Samstag geht es gegen Bremen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß in Bramberg. Die letzten Worte sind heute deine.
Ach, so viel bleibt nicht mehr zu sagen. Gerne auch einen Gruß an all diejenigen, die man hier so trifft. Das ist wirklich einfach schön, dass man auch viele Zuhörer mal persönlich kennenlernt und auch wirklich schönes Feedback bekommt, auch ein paar Anregungen bekommt. Insofern ein Trainingslager ist ja einfach immer eine schöne, angenehme Sache, weil man irgendwie gefühlt mit jedem ins Gespräch kommt. Und deshalb ist es jetzt einfach ein Gruß an all diejenigen, die zuhören, entweder die hier im Bramberg sind, aber natürlich auch an alle, die zu Hause sind und hoffentlich Eindrücke bekommen haben. wie das hier abläuft. Und ja, dann einen schönen Gruß nach Bochum und an all diejenigen, die irgendwo in Deutschland oder wo auch immer verstreut uns zuhören. Und von mir einen Gruß aus Österreich. Und Claudio, wir hören uns dann pünktlich in der Woche vor dem Saisonstart wieder.
Machen wir. Ciao, ciao.
Dann ciao.